Ja, wir haben eben diesen Choral von Georg Friedrich von Händel gesungen, der beschreibt, wie der Messias zum Tempel kommt. Und genau da sind wir auch stehen geblieben in unserer Predigtreihe. Als beim Tempel zur Zeit Jesu, als der Messias erstmals zu diesem Tempel gekommen ist, der Davidsohn, der zur Tochter Zion gekommen ist nach Jerusalem. Bevor wir weitermachen, möchte ich aber auf ein Buch hinweisen zu unserer Predigtreihe, Der Messias im Tempel von Roger Libby. Ein wahres Meisterwerk. Roger Libby hat hier in diesem Buch, in diesem dicken Wälzer, praktisch alles geschrieben, was die Bibel über den Tempel schreibt. Es ist unfassbar. Er geht auf nahezu alle Bibelstellen, die in irgendeiner Weise mit dem Tempel zu tun haben, ein. Beginnt schon mit der Stiftshütte, der Vorgänger des Tempels. Und eigentlich beginnt er noch früher mit dem himmlischen Tempel, den Mose gesehen hat, nach dessen Vorbild ja Mose die Stiftshütte bauen sollte, und geht dann bis zum Tempel im tausendjährigen Reich. Ich habe dieses Buch nach und nach meiner Frau vorgelesen, bis wir es komplett durch hatten. Ich glaube, es hat anderthalb Jahre gedauert, immer mal so einen Abschnitt gelesen. Und es ist wahrlich ein Meisterwerk. In deutscher Sprache im Original auch erschienen. Ich weiß nicht, wie Roger Libby das macht, dass er so ein Buch für 35 Euro verkaufen kann. Es ist normalerweise weitaus mehr wert, wenn man das liest, welch eine Forschungsarbeit dahinter steckt. Schaut es euch mal an zu unserer Predigtreihe über den Tempel Gottes, der Messias im Tempel, genial. Ja, wir sind stehen geblieben beim neuen Tempel, als der Messias dorthin gekommen ist, also der Tempel zur Zeit Jesu. Und ich habe beim letzten Mal gesagt, dass der Tempel in Jerusalem zu keinem Zeitpunkt so prächtig ausgebaut war, wie zu dem Zeitpunkt, als der Messias gekommen ist. Das lag daran, dass Herodes der Große etwa 20 vor Christus, genauer gesagt von 23 bis 19 vor Christus, den Tempel prächtig hat ausbauen lassen. Er war noch prächtiger als der salomonische Tempel, und Salomo hat viel Geld in den ersten Tempel gesteckt. Aber im neuen Tempel fehlte auch einiges, was im salomonischen Tempel vorhanden war. Bei all der äußeren Herrlichkeit des Heiligtums in Jerusalem um die Zeitenwende vor 2000 Jahren darf man nämlich nicht vergessen, dass es zwischen der Stiftshütte und dem salomonischen Tempel einerseits und dem neuen Tempel andererseits gewaltige Unterschiede gegeben hat. Wichtige Elemente, die zur Herrlichkeit der Stiftshütte und des salomonischen Tempels gehörten, fehlten im neuen Tempel. Zunächst einmal, das haben wir das letzte Mal schon gehört, die Bundeslade befand sich nicht im neuen Tempel. Das Allerheiligste des neuen Tempels war ein leerer Raum. Die Bundeslade befand sich nicht mehr dort. Warum? Es war zu gefährlich, die aufzustellen. Israel war von Feinden bedroht, war kein souveräner Staat mehr, war nach der Zerstörung des salomonischen Tempels immer Provinz von größeren Staaten, die Israel zu seiner Provinz erklärten. Das waren natürlich die Babylonier, die aus Israel eine babylonische Provinz gemacht haben, dann die Perser, dann später waren es die Griechen, dann die Römer zur Zeit Jesu. Und sie haben nicht gewagt, die Bundeslade aus ihrem Versteck zu holen und in den Tempel zu stellen, weil sie befürchteten, es könnte wieder so eine Katastrophe geschehen wie bei den Babyloniern, als König Nebukadnezar den salomonischen Tempel zerstörte. Und die Bundeslade wurde damals vorher glücklicherweise versteckt. Wahrscheinlich befindet sie sich noch immer in den inneren Geheimgängen des Tempelberges und ist da irgendwo eingemauert in einem Geheimgang. Und man befürchtete, die Bundeslade könnte also Heiden in die Hand fallen, was ja auch tatsächlich mal geschehen ist, wenn ihr im Alten Testament lest. Ich meine, es ist das erste Buch Chronik, da ist die Bundeslade mal den Philistern in die Hand gefallen. Das war traumatisch für die Israeliten. In der Bibel ist das beschrieben. Die Philister haben sie dann wieder zurückgegeben, weil sie dachten, die Bundeslade würde ihnen zum Segen werden. Israel hat alle Schlachten gewonnen mit der Bundeslade. Und die Philister dachten, die Bundeslade würde ihnen zum Segen werden. Aber das Gegenteil war der Fall. Dann haben sie freiwillig wieder zurückgegeben. Aber das hätte auch anders ausgehen können. Also im zweiten Tempel war das Allerheiligste ein leerer Raum. Der blanke Fels von der Spitze des Zions war drin, aber sonst kein Gegenstand, keine Bundeslade. Und mit der Bundeslade wurde auch die Menorah, der siebenarmige Leuchter, verborgen. Die Menorah im neuen Tempel war demnach nicht die originale. Im neuen Tempel befand sich zwar eine Menorah, aber es war ein Nachbau der Originalmenorah, die zur Zeit des Mose angefertigt wurde. Die Menorah befand sich im Heiligsten und hier sehen wir den hohen Priester, der hat die immer angezündet. Es wurde mit Olivenöl befeuert in diese sieben Arme. Die waren innen hohl, da wurde Olivenöl eingefüllt und dieses Olivenöl verbrannte dann in diesen sieben Leuchtern. Und die Originalmenorah, die noch im Salomonischen Tempel und in der Stiftshütte stand, die hat man ebenfalls versteckt, bevor Nebukadnezar die Stadt erobert hat und hat sie nicht mehr in den neuen Tempel gestellt, aus denselben Gründen, warum auch die Bundeslade fehlte. Das Risiko war zu groß, dass dieser wertvolle Gegenstand gestohlen werden könnte. So hat man eine Kopie der Menorah gemacht und die dort hingestellt. Von der Bundeslade hat man keine Kopie gemacht. Das war ihnen eine Nummer zu heilig, die Bundeslade zu duplizieren. Da hat man den Raum dann lieber leer gelassen. Nun haben ja die Römer 70 nach Christus, genau wie die Babylonier einige hundert Jahre zuvor, auch den neuen Tempel zerstört. Und der General der Römer, der diese Armee angeführt hat, die Israel und den Tempel, Jerusalem und den Tempel zerstört haben, das war General Titus. Er wurde später auch Kaiser in Rom. Und auf dem Titusbogen in Rom ist zwar der Raub der Menorah dargestellt, aber es war nicht die originale. General Titus hat in Rom dann einen großen Triumphbogen errichtet, den man heute noch besichtigen kann im Forum Romanum. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Ihr wart schon mal dort. Also wer eine Romreise macht, sollte sich das unbedingt anschauen, ins Forum Romanum gehen und sich den Titusbogen ansehen. Diesen Bogen hat Titus errichtet und er hat dann in den Stein des Bogens Darstellungen des Krieges der Römer gegen die Juden hineinmeißeln lassen. Und dann ist hier auch, man kann es noch erkennen, zu sehen, wie dann die Römer die Tempelschätze davontragen. Und hier seht ihr, wie die Menorah dabei ist. Kann man also heute noch in Rom im Titusbogen sehen. Aber das war nicht die Originalmenorah, sondern das war dieses Duplikat. Die Originalmenorah, die ist immer noch versteckt. Und dieses Duplikat, das die Römer damals gestohlen, geraubt haben aus dem Tempel, das ist auch verschwunden. Die Spur führt in den Vatikan. Also wahrscheinlich befindet sich dieses Duplikat der Menorah aus dem zweiten Tempel in den Geheimkammern des Vatikans. Der Vatikan beantwortet diesbezügliche Anfragen nicht. Im babylonischen Talmud wird noch erwähnt, dass nebst der Bundeslade auch der goldene Krug mit dem Manna gefehlt hat. 2. Mose 16 lesen wir das. Es hat dort im Heiligsten hat man auch einen goldenen Krug mit dem Manna aufbewahrt. Das fehlte im zweiten Tempel. Dann gab es ein Gefäß mit dem heiligen Salböl für die hohen Priester. 2. Mose 29, Vers 7. Auch das fehlte im neuen Tempel. Der Stab Aarons, 4. Mose 17, Vers 10, wurde im Salomonischen Tempel aufbewahrt, im neuen Tempel nicht mehr. Und die philistäische Kiste mit den goldenen Mäusen, 1. Samuel 6, oh sorry, ich habe vorhin 1. Chronik gesagt, da ist die Geschichte, als die Bundeslade in die Hände der Philister fiel. Im 1. Buch Samuel finden wir diese Geschichte, 1. Samuel 6, da haben dann die Philister goldene Mäuse mitgegeben, als sie die Bundeslade zurückgegeben hatten. Das hat mit ihren religiösen Vorstellungen zu tun. Und diese Kiste mit den goldenen Mäusen wurde auch im Tempel aufbewahrt und wurde versteckt, als die Babylonier den Tempel zerstörten, oder bevor die Babylonier den Tempel zerstörten. Dann wurde im Salomonischen Tempel auch noch die eherne Schlange aufbewahrt. Die Geschichte finden wir in 2. Mose 21, wo eine Schlangenplage das Volk Israel während der Wüstenwanderung heimsuchte. Und Mose bildete dann diese eherne Schlange. Wir kennen die Geschichte. Diese eherne Schlange wurde zwar im Salomonischen Tempel aufbewahrt, aber irgendwann haben die Israeliten diese Schlange selbst verehrt. Sie haben die Symbolik nicht mehr dahinter gesehen, sondern haben die Schlange selber angebetet und verehrt. Und dann wurde eben etwas Falsches daraus gemacht und der gläubige König Hiskia hat dann angeordnet, dass diese eherne Schlange zerstört wird. Das finden wir in 2. Könige 18, Vers 4 beschrieben. Und somit fehlte auch sie im neuen Tempel. Dann war im Salomonischen Tempel auch noch der Stab Moses vorhanden. Es gab also einen Stab Aarons und einen Stab Moses. Im neuen Tempel hat man auch den Stab Moses nicht mehr hineingelegt. Und natürlich die Schechinah, die Heiligkeit Gottes, die nachts als Feuersäule und am Tag als Rauchsäule, als Wolkensäule zu sehen war, die sowohl über der Stiftshütte oder in der Stiftshütte als auch im Salomonischen Tempel war, kehrte in den neuen Tempel nicht mehr zurück. Dann noch ein Unterschied: bei der Stiftshütte und im Salomonischen Tempel wurde jeweils das erste Opfer auf dem Brandopferaltar durch einen Blitz vom Himmel entzündet. Das lesen wir in 3. Mose 9. Bei der Einweihung des Brandopferaltars der Stiftshütte kam ein Blitz vom Himmel. Und bei der Einweihung des Salomonischen Tempels, 2. Chronik 7, lesen wir davon, dass dieser Blitz vom Himmel kam und das erste Opfer entzündet hat. Und dieses Feuer von Gott wurde anschließend fortdauernd auf dem Altar erhalten. Das war auch ein Gebot im mosaischen Gesetz, 3. Mose 6, Vers 5, dass dieses Feuer nie ausgehen darf. Auch da gibt es eine heidnische Nachahmung. Dieses Feuer, das einmal von den Göttern entzündet worden sein soll und niemals ausgehen darf und durch die Welt getragen wird und immer erhalten bleiben soll, das ist das olympische Feuer. Ja, da ist die Nachahmung dieses biblischen Gebotes aus dem 3. Mose 6 dann im heidnischen Götterkult. Ja, und beim neuen Tempel, bei der Einweihung des neuen Tempels unter Esra und Nehemia nach der babylonischen Gefangenschaft, hat Gott keinen Blitz vom Himmel mehr gesandt, um das erste Opfer auf dem Brandopferaltar zu entzünden. Das war eine große Enttäuschung für die Juden damals, die das noch wussten von der Stiftshütte, das ist in der Bibel überliefert, und von Salomo, dass dann beim neuen Tempel das Altarfeuer menschliches Feuer war. Esra 3 ist das nachzulesen. Trotz dieser Mängel wurde der neue Tempel in einer ganz besonderen Weise geadelt, denn in diesem Tempel offenbarte sich der Messias, der menschgewordene Sohn Gottes, so wie es Georg Friedrich Händel in dem Lied beschrieben hat, das wir vorhin gesungen haben, von der Tochter Zion. Der Prophet Haggai hatte im Blick auf den neuen Tempel aber eine ganz besondere Verheißung weitergegeben. Mit dieser Zusage ermutigte er das jüdische Volk, um 520 vor Christus das begonnene Bauwerk zu vollenden. Obwohl der zweite Tempel in seiner Anfangszeit ein bescheidenes Äußeres aufwies und verglichen mit dem Salomonischen Tempel manche Mängel aufwies, versprach Gott, dass dennoch sein Wort und sein Geist in diesem Tempel wohnen sollten. Das schauen wir uns mal an in Haggai 2, 2 bis 5. Und wenn wir diesen Text jetzt lesen, Haggai 2, eine Verheißung für den neuen Tempel, dann müssen wir immer im Auge behalten, der Tempel ist in der Bibel ein Bild für die Gemeinde. Jetzt schauen wir mal, ob wir da Dinge drin sehen, die auch für die Gemeinde von Relevanz sind. Ich gehe gleich noch näher drauf ein. Zunächst einmal der Text. Das sagt Gott zu dem Propheten Haggai. Rede doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Josadaks, dem hohen Priester, und zu dem Überrest des Volkes und sprich. Zerubabel war der Statthalter. Er wäre eigentlich rechtmäßiger König von Israel gewesen. Er kommt aus der davidischen Linie über Salomo, aber die Perser hatten ja Israel zu ihrer Provinz erklärt und die wollten nicht, dass die Provinzen eigene Könige haben. Und haben gesagt, das sind Statthalter, Gouverneure, würde man sagen, obwohl er rein rechtmäßig König von Israel gewesen wäre. Und Jeschua, der Sohn Josadaks, der war hoher Priester und zwar rechtmäßiger hoher Priester. Das war ja noch, bevor die Makkabäer die hohe Priesterlinie gebrochen haben und nicht Zadokiten zum hohen Priester erklärt haben. Davon haben wir letzte Woche gehört. Und diese beiden, Serubabel und Jeschua, das waren die höchsten Ämter in Israel, der König und der hohe Priester, und die mussten getrennt sein. Es durfte nicht dieselbe Person König und hoher Priester sein. Auch das wurde ja später von den Makkabäern geändert, die dann ein und dieselbe Person zum hohen Priester und König gleichzeitig ernannt haben. Das war damals noch anders. Und der Statthalter Serubabel, der rechtmäßige König, und der hohe Priester Jeschua sind Bilder für den Messias. Denn wenn der Messias kommen wird und wird das Reich Gottes, das tausendjährige Reich, errichten, dann wird der König und der hohe Priester in einer Person vereinigt sein, nämlich im Messias, dann aber rechtmäßig. Übrigens, der hohe Priester Jeschua heißt genauso wie Jesus, denn Jesus heißt auf Hebräisch Jeschua. Auch hier die Verbindung zu Jesus Christus, die hier prophetisch aufgezeigt wird. Vers 3. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Gab es noch einige, die ganz Alten, die vor der babylonischen Gefangenschaft den salomonischen Tempel noch gesehen haben, die haben den salomonischen Tempel in seiner Pracht gesehen. Und jetzt sehen sie auch, die müssen Greise gewesen sein, das muss ja 60, 70 Jahre her gewesen sein. Und jetzt sehen sie diesen Neubau, den neuen Tempel. Und jetzt sagt der Prophet Haggai, und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Warum sagt der Prophet das? Nun, Salomo konnte für den Tempel, den er gebaut hat, mächtig Kohle investieren. Salomo war einer der reichsten Männer der Welt. Und er hat viel Geld in den Tempel Gottes gesteckt. Da war mit Gold und Pracht und alles. Und die Rückkehrer aus der babylonischen Gefangenschaft, ja, die hatten keine Kohle. Ja, und die haben den neuen Tempel, den haben die erst notdürftig aufgebaut. Zuerst haben sie den Brandopferaltar errichtet, dass sie schon opfern konnten. Und dann wurde das Tempelgebäude errichtet, aber längst nicht mit den finanziellen Möglichkeiten, die Salomo hatte. Deswegen steht hier, sieht es jetzt nicht aus wie nichts im Vergleich zum salomonischen Tempel. Ihr Lieben, das ist auch ein Bild für die Gemeinde. Der Tempel ist ein Bild für die Gemeinde. Der Tempel der Gemeinde sieht vor der Welt aus wie nichts. Die Gemeinde stellt nicht groß was dar in der Welt. Die Gemeinden, die versuchen, vor der Welt groß was darzustellen und Einfluss zu nehmen und hoppla, wir sind auch noch da und wir sind doch wer, die sind nicht das Bild des Tempels in der Bibel. Zur Zeit, jedenfalls als Esra und Nehemia den Tempel aufgebaut haben, zur Zeit Salomos Tempel, ist ein Bild für den Prachttempel im tausendjährigen Reich. Da stellt die Gemeinde was da im tausendjährigen Reich. Aber im Zeitalter der Gnade, im Zeitalter der Gemeinde, wird die Gemeinde ist nicht groß prächtig was in der Welt. Ähnlich wie die Stiftshütte. Die Stiftshütte stellte äußerlich nicht viel dar. Aber innen drin war die Herrlichkeit. Und so ist es auch im zweiten Tempel gewesen. Denn jetzt ermutigt Haggai das Volk, Vers 4, aber nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Josadaks, du hoher Priester, und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet, nicht und genießt. Die Gemeinde, ein Bild für den Tempel, die Gemeinde hat zu arbeiten. Die Gemeinde baut am Reich Gottes, die Gemeinde arbeitet, indem sie das Wort lehrt, indem sie das Evangelium verkündet. Ja? Die Gemeinde soll sich nicht ausruhen und zurücklehnen und genießen, die Gemeinde arbeitet. Und Vers 5, das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben. Also Gott verheißt dem Volk Israel, auch im neuen Tempel, dass sein Wort darin aufbewahrt werden soll und dass sein Geist darin wohnen soll. Auch das gilt für die Gemeinde. Die Gemeinde hat die Aufgabe, das Wort Gottes zu bewahren, in ihrer Mitte zu halten, dass in ihrer Mitte das Wort Gottes gelehrt wird und der Heilige Geist ist in der Gemeinde. Darauf gehe ich gleich noch näher ein. Lassen Sie erstmal hier weitermachen. Und dann fürchtet euch nicht. Die Gemeinde soll sich auch nicht fürchten. Warum? Weil der Heilige Geist in ihrer Mitte ist, weil Gott bei ihnen ist. Und deswegen soll die Gemeinde sich nicht fürchten, auch wenn schwierige Zeiten kommen. Haggai prophezeite also im Namen Gottes, obwohl die Schechina im neuen Tempel nicht da war, sollte die besondere Gegenwart des Heiligen Geistes in diesem Heiligtum vorhanden sein. Zudem erfahren wir aus Haggai, war der neue Tempel auch ausersehen, um der von Gott besonders erwählte Aufbewahrungsort der Heiligen Schrift zu sein. Die rabbinischen Quellen bezeugen, dass nicht nur die Tora, also das Gesetz Mose, sondern offensichtlich alle kanonischen Bücher des Alten Testamentes im Tempel aufbewahrt worden sind. Ich komme gleich noch dazu, was das für die Gemeinde bedeutet. Eine ganze Menge nämlich. Aus dem Tempelschatz wurden ferner professionelle Magihim, das sind Korrektoren, beschäftigt. Sie hatten die Aufgabe, die Präzision beim Abschreiben der Bibeltexte zu überwachen. Die Sorgfalt, die beim Abschreiben des Zentraltextes der Bibel im Tempel zur Anwendung kam, lässt sich aus den Ermahnungsworten des Rabbi Yishmael an die Abschreiber entnehmen. Yishmael lebte um 130 nach Christus und er sagte zu den Abschreibern, damals gab es allerdings keinen Tempel mehr, 130 nach Christus, aber die Juden haben ja das Wort Gottes bis heute bewahrt und Buchstabe für Buchstabe abgeschrieben. Und im Judentum ist es eine ganz besondere Sorgfaltspflicht, dass, wenn das Wort Gottes abgeschrieben wird, dass jeder einzelne Buchstabe kontrolliert wird. Und die Schreiber haben das abgeschrieben mit größter Sorgfalt und dann sind die Magihim noch gekommen, wie schon im Tempel, und haben jeden einzelnen Buchstaben nachgeprüft, ob auch bloß kein Buchstabe vergessen wurde oder gar einer hinzugefügt wurde. Und deswegen war das so streng im Judentum, dass am Wort Gottes nichts verändert werden durfte. Und dieser Rabbi Yishmael sagte an die Abschreiber, mein Sohn, sei vorsichtig, denn dein Werk ist das Werk des Himmels. Ihnen war klar, das Wort Gottes kommt vom Himmel. Das ist kein Menschenwort. Damit muss man sorgfältig umgehen. Wenn du einen Buchstaben weglässt oder einen Buchstaben hinzufügst, so findest du dich in der Funktion eines Zerstörers der ganzen Welt. Das ist die Einstellung der Juden zur Bewahrung des Wortes Gottes. Und diese Einstellung der Juden bis heute zur Bewahrung des ursprünglichen Bibeltextes ist ein wesentlicher Grund, dass uns bis heute die Bibel in ihrer ursprünglichen Textform vorliegt. Solche Bibelverfälschungen der heutigen Zeit, wie die Gute Nachricht, die Hoffnung für alle oder gar gotteslästerliche Bibelverdrehungen, wie die Volksbibel oder die Bibel in gerechter Sprache, das ist im Judentum völlig undenkbar. Sowas würde dann nie herausgegeben werden. Der Tempel spielte in der Vergangenheit eine ganz wesentliche Rolle in der Bewahrung und Überlieferung der Bibel. Im Tempel wurde also der beste Bibeltext aufbewahrt. Und wenn es irgendwo Unklarheit gab, dass vielleicht beim Abschreiben des Bibeltextes sich vielleicht doch ein Fehler hätte einschleichen können, dann hat man den Bibeltext im Tempel genommen. Der war der Maßstab und hat daran geprüft. Und deswegen durfte der Bibeltext im Tempel null Fehler enthalten. Und es ist erstaunlich, dass das funktioniert hat. Denn als 1947 in Qumran die alten Schriftrollen gefunden wurden, die aus der Zeit vor Christus stammen, darunter das komplette Buch Jesaja, hat man nachgeprüft, inwieweit diese nachweislichen Schriftrollen aus alttestamentlicher Zeit übereinstimmen mit dem heute vorliegenden Bibeltext. Stimmte exakt überein. Das war eine Sensation. Man hatte immer gesagt, ja, wenn über Jahrhunderte immer die Bibel abgeschrieben wurde, dann haben sich doch immer Fehler eingeschlichen und der Text von heute kann doch nicht mehr so ursprünglich sein. Doch, nachweislich, archäologisch, wissenschaftlich nachgewiesen, der Text stimmt überein mit den Schriften aus dem Alten Testament in der vorchristlichen Zeit. Das Wort Gottes wurde exakt überliefert und aufbewahrt. Natürlich hat es auch mal Fehler gegeben. Gerade als das Neue Testament abgeschrieben wurde, und das wurde ja von Heiden abgeschrieben, nicht nur von Juden, die dann nicht mehr immer so genau darauf geachtet haben. Und da hat es Fehler gegeben, aber die konnten ja schnell entdeckt werden. Man hatte ja die Originaltexte und man hat auch nicht bei allen Abschriften denselben Fehler gemacht. Und wenn dann ein Fehler war, konnte man anhand der anderen Texte nachweisen, da hat sich ein Fehler eingeschlichen und den korrigieren. Also insofern ist die Bibel, das Alte wie auch das Neue Testament, sehr exakt überliefert in ihren Grundtexten, im Griechischen und Hebräischen. Natürlich solche Bibelverfälschungen wie Volksbibel, Gute Nachricht oder sowas, die sind natürlich kein Maßstab. Die verfälschen die Bibel ja mit voller Absicht. Deswegen ist es wichtig, dass wir als gläubige Christen eine möglichst grundtextgenaue Übersetzung der Bibel benutzen sollten, wenn wir darin lesen oder hier in der Gemeinde gar daraus lehren. Der sogenannte masoretische Text des Alten Testamentes, den die Textforschung der vergangenen Jahre als reinste Überlieferung auch wieder neu entdeckt hat, geht also in direkter Tradition auf den sogenannten pro-masoretischen oder proto-masoretischen Text des Tempels zurück. Aber das sind theologische Fachbegriffe, die müsst ihr euch jetzt nicht merken. Schönen Dank. Ich muss mal einen Schluck trinken. Die müsst ihr euch jetzt nicht merken, sondern das Wesentliche, dass der Bibeltext exakt überliefert ist und bewahrt wurde, das ist wichtig, und dass wir Vertrauen in den Bibeltext haben, dass das wirklich das Wort Gottes ist. Das hat uns natürlich für als Gemeinde jede Menge zu sagen. Wir haben vorhin bei Haggai gelesen, dass Gott im Jerusalemer Tempel die Gegenwart des Heiligen Geistes verheißen hat, als auch, dass sein Wort dort bewahrt werden sollte. Wir schauen nochmal Haggai 2, Vers 5. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht. Das hat uns als Gemeinde einiges zu sagen, denn so wie im Tempel Gottes der damaligen Zeit, des Zeitalters des Gesetzes, der Heilige Geist gegenwärtig war, so ist auch der Heilige Geist im Tempel Gottes des jetzigen Zeitalters, des Zeitalters der Gnade, gegenwärtig. Und wo ist der Tempel Gottes im Zeitalter der Gnade? Im Zeitalter des Gesetzes ist klar, der Tempel Gottes war die Stiftshütte, beziehungsweise später der salomonische Tempel und dann der neue Tempel. Wo ist im Zeitalter der Gnade der Tempel Gottes? Das lesen wir in Epheser 2, 19 bis 22. Da schreibt Paulus an die Gemeinde: So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Wir merken hier wieder, Paulus gebraucht den Tempel als Bild für die Gemeinde. Jesus Christus ist der Eckstein der Gemeinde. Der Tempel hatte auch einen Eckstein. Das war der Fels im Allerheiligsten. Der Fels in der Mitte des Tempels, der Allerheiligste, den man heute noch sehen kann in der Felsenmoschee. Das war der Eckstein des Tempels, und nach diesem Felsen wurde der Bau des Tempels ausgerichtet. Das hat Lin Rittmeier nachgewiesen in dem Buch, das ich euch, glaube letzte Woche vorgestellt habe. Der Fels war der Eckstein, und es war ein natürlicher Fels, das war kein künstlicher Stein. Und dieser Fels wurde nicht behauen, wie die Steine, die man angefügt hat. Aber nach diesem Fels, nach diesem Eckstein wurde der gesamte Bau aufgerichtet, und auf diesem Fels an den Rändern, die Mitte hat man ja freigelassen, hat man dann die Steine angesetzt und den Tempel aufgebaut. Also Paulus gebraucht hier das Bild des Tempels, und er sagt, die Grundlage sind die Apostel, also der Fels, das Fundament, der Eckstein ist Christus, und dann wurden die ersten Steine draufgesetzt, das sind die Apostel. Also die Grundlage der Gemeinde ist die Apostellehre, die auf Christus zurückgeht. Und dann wurden später die einzelnen Steine draufgesetzt, das sind die Gläubigen, die im Lauf der Zeit zum Glauben gekommen sind, um den Tempel zu bauen. Paulus schreibt weiter, Vers 21, der Eckstein, in dem der ganze Bau zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. So wie der Tempel aus Stein nach und nach gewachsen ist, indem man Stein für Stein draufgesetzt hat und gebaut hat, so wächst auch die Gemeinde durch jeden einzelnen Gläubigen, der dazu kommt. Jeder einzelne Gläubige ist ein Stein am Tempel des Herrn, der Gemeinde. Und deswegen zieht sich das auch durchs ganze Neue Testament, dass die Gemeinde mit dem Tempel verglichen wird im Bild. Vers 22, indem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ja, auch die Epheser, die zum Glauben gekommen sind, gehören nun auch dazu, zu einer Wohnung Gottes im Geist, im Heiligen Geist. Die Gemeinde selbst ist der Tempel Gottes im Zeitalter der Gnade. Die Gläubigen sind die einzelnen Bausteine. Als der Tempel gebaut wurde, hat man Steine genommen aus einem Steinbruch im Norden des Zionsberges. Und dieser Steinbruch befand sich da, wo heute die Grabeskirche steht. Wer schon mal in Jerusalem war, der wird sich das geografisch einordnen können. Und man hat, das ist ja nicht weit bis zum Tempelberg, man hat von da die Steine aus dem rohen Fels gebrochen, hat sie dann in noch unbehauenem Zustand zum Tempelberg gebracht. Dann hat man die Steine behauen. Man konnte ja nicht die rohen Steine, wie sie aus blankem Fels waren, einfach draufsetzen. Die mussten erst behauen werden, damit sie geeignet sind, um als Tempelsteine dienen zu können. Wisst ihr, das ist alles ein Bild für die Gemeinde. Dass die Steine, schreibt Paulus, sind ja Bilder für die einzelnen Gläubigen. Und die Steine müssen aus dem rohen Fels außerhalb der Stadtmauern Jerusalems, war das damals, herausgebrochen werden. Das ist die Welt. Die Gläubigen müssen aus der Welt herausgebrochen werden, müssen aus den Bindungen in der Welt herausgebrochen werden. Das ist Arbeit. Ja, wer noch nicht bekehrt ist, der ist in der Welt verwurzelt. Wie ein Fels im Stein, den muss erst mal rauskriegen. Und diesen Stein raussprechen, rausschlagen, das ist die Bekehrung. Jetzt werden es einzelne Steine, die vorgesehen sind für den Bau des Tempels. Dann müssen diese Steine zum Tempel transportiert werden. Das heißt, ein Gläubiger, der sich bekehrt, der gehört in eine Gemeinde. Der muss in die Gemeinde, um dann ein Teil des Tempels sein zu können. Ein einzelner Stein, der irgendwo in der Landschaft rumliegt, der ist völlig nutzlos. Sondern ein einzelner Stein macht nur dann Sinn, wenn er zu einem Gebilde gehört, zum Gebilde des Tempels. Und so ist ein Gläubiger, der irgendwo für sich allein in der Gegend herumirrt, ist nutzlos für den Herrn. Er muss in einer Gemeinde sein, zusammengefügt mit anderen Steinen. Und deswegen wurden die Steine von diesem Steinbruch zum Tempel transportiert. Und dann wurden sie aber nicht einfach draufgesetzt auf die Mauern, sondern man hat sie behauen. Sie mussten beschlagen werden. Guckt euch mal heute an den Tempelmauern des Außengeländes an. Die stehen ja noch zum Teil in Israel. Der Klagemauer zum Beispiel. Das sind noch Originalsteine des alten Tempels. Nicht des Hauptgebäudes, sondern des Außengeländes. Die sind behauen, diese Steine. Die hat man nicht einfach im rohen Zustand dahin geklotzt, sondern hat sie genau zurechtgeschnitten, dass sie genau gepasst haben, damit alles zueinander gefügt ist. Und so muss Gott auch an uns, an einzelnen Steinen, muss er seine Arbeit machen, er muss uns behauen. Schlechte Charaktereigenschaften müssen verändert werden. Und das tut manchmal weh, ja. So ein Stein, da musst du mit Hammer und Meißel ran. Und so muss Gott manchmal auch mit Hammer und Meißel bei uns ran und Dinge abhauen, die für den Tempelbau hinderlich sind. Er muss an unserem Charakter arbeiten. Ihr merkt also, der ganze Tempelbau ist ein Bild für die Gemeinde. Was sich durch das ganze Neue Testament sieht. Und so müssen wir behauen werden, damit wir brauchbar sind. Wenn wir uns bekehrt haben, das reicht noch nicht. Dann müssen wir lernen, in der Nachfolge zu leben. Dann müssen wir lernen, treue Christen zu sein. Dann muss Gott an unseren Charaktereigenschaften arbeiten dürfen. Dann muss er uns so zurechthauen, dass er uns auch gebrauchen kann als Steine für den Tempel. Und dann werden die Steine, wenn sie behauen sind, werden sie eingesetzt. Und jetzt verstehen wir auch, warum der Eckstein nicht behauen wurde, sondern nur die Steine, die draufgesetzt sind. Ich habe ja vorhin gesagt, der Eckstein Paulus schreibt das, ich habe es ja nicht gesagt. Paulus schreibt das, der Eckstein ist Christus. Das ist der blanke Fels, den man heute noch sehen kann, die Spitze des Zion, die im Allerheiligsten war. Und dieser blanke Fels durfte nicht behauen werden. Den hat man in dem Zustand gelassen, wie er war, und hat darauf den Tempel gebaut und nach diesem Eckstein den Tempel ausgerichtet. Warum durfte der Fels nicht behauen werden? Ja, Christus war ohne Sünde. Er musste nicht noch behauen werden, wie wir, die einzelnen Steine. Christus war ohne Sünde und deswegen hat man den Grundstein, den Eckstein, das Fundament. Der ganze Tempelberg ist ja ein riesiges Felsmassiv. Was Christus darstellen soll. Der Felsen, auf dem die Gemeinde gebaut ist, ist Christus. Es ist nicht Petrus oder irgendein anderer Apostel, es ist Christus. Und dieser Fels braucht nicht behauen zu werden. Christus ist vollkommen. Er hatte keine Sünde. Nur die einzelnen Steine der Gemeinde, die draufgesetzt werden, die müssen behauen werden, weil wir sündige Menschen sind. Und da muss Gott dran arbeiten. Also der Tempel Gottes im Zeitalter der Gnade befindet sich natürlich nicht in Jerusalem auf dem Zionsberg. Er befindet sich dort, wo sich echte, neugeborene Christen im Namen Jesu versammeln, egal wo auf der Welt sie das tun. Das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Zeitalter des Gesetzes und dem Zeitalter der Gnade. Es gibt ja Religionsgemeinschaften, die meinen, wenn man an irgendwelche besonders heiligen Orte pilgern würde, dann würde man eine größere Chance haben, dass die Gebete erhört werden. Dann pilgert man nach Lourdes und nach, wie heißt das in Portugal, da Fatima, wie das heißt, und denkt dann, dort hätte man größere Chance, dass die Gebete erhört werden. Oder auch, gibt es auch, man pilgert nach Jerusalem, wenn man an der Klagemauer betet, dann hat man noch eine größere Chance, als wenn ich, was weiß ich, in Wolfsburg in meinem Wohnzimmer bete oder in Grafhorst oder in Großbunsrode oder wo auch immer. Das ist Unsinn, ihr Lieben. Das ist Unsinn. Im Zeitalter des Gesetzes gab es einen besonders heiligen Ort auf der Welt. Das war der Tempelberg. Aber im Zeitalter der Gnade gibt es das nicht mehr. Im Zeitalter der Gnade wohnt der Heilige Geist in jedem Gläubigen. Und jeder Gläubige hat direkten Zugang zu Gott. Und ob mein Gebet erhört wird oder wie die Chancen einer Gebetserhörung sind, das hängt von meiner Herzenseinstellung ab und ob ich im Namen Jesu bete. Ob ich irgendeinen Unsinn zusammenbete gegen das Wort Gottes, das wird Gott sicher nicht erhören. Oder ob ich im Einklang mit dem Wort Gottes im Namen Jesu bete. Und das ist völlig egal, ob ich in Grönland bete oder in Südafrika oder zu Hause in meinem Wohnzimmer oder wo auch immer in der Welt. Und wenn ich auf dem Mond wäre, ja, hätte das keinen Unterschied. Ich muss nicht an besonders heilige Orte pilgern, damit mein Gebet erhört wird. Der Heilige Geist ist in jedem bekehrten Christen. Und da, wo die Gemeinde sich im Namen Jesu versammelt, ist der Heilige Geist, ist der Herr in der Mitte. Da erhört er ihre Gebete. Da ist er mit seinem Geist gegenwärtig, wo sein Wort bewahrt wird, wie im Tempel, wo sein Wort gelehrt wird, wo sein Wort im Mittelpunkt steht. Da ist er mit seinem Geist gegenwärtig, egal wo auf der Welt sich Gemeinde versammelt oder einzelne Christen zum Herrn beten. Also, der Tempel Gottes im Zeitalter der Gnade ist die Gemeinde und die einzelnen Christen sind die Bausteine dieses Tempels. Der Herr Jesus Christus ist der Eckstein und das Fundament dieses Baus, auf dem der Tempel der Gemeinde gegründet ist, und in diesem Tempel der Gemeinde ist der Heilige Geist gegenwärtig. Das lesen wir sogar wörtlich, 1. Korinther 6, Vers 19. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass er nicht euch selbst gehört? Da schreibt Paulus, jeder Gläubige hat bei seiner Bekehrung den Heiligen Geist empfangen. Und wenn ich den Heiligen Geist in mir habe und bete zu Gott, dann muss ich nicht an einen besonderen Ort fahren. Das kann ich tun, wo immer in der Welt ich mich gerade befinde. Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Zeitalter des Gesetzes und dem Zeitalter der Gnade. Und Gott hat dafür gesorgt, dass im Zeitalter der Gemeinde der Tempel aus Stein in Jerusalem nicht mehr existiert. Dieser Tempel ist untergegangen als Gericht an Israel, weil sie den Messias verstoßen haben. An einem Tempel aus Stein, in dem Tieropfer gebracht werden, hat Gott im Zeitalter der Gnade keinen Gefallen. Das lesen wir im Hebräerbrief. Was möchte denn Gott in diesem Heilszeitalter der Gnade? Möchte Gott, dass wir zu einem Tempel nach Jerusalem pilgern und ein Schaf oder eine Ziege opfern? Nein, das war im mosaischen Gesetz, im Zeitalter des Gesetzes. Gott möchte im Zeitalter der Gnade keine Tieropfer, er möchte vielmehr, dass alle Menschen das einmalige und kostbare Opfer seines Sohnes am Kreuz annehmen, zur Vergebung ihrer Sünden. Die Tieropfer des mosaischen Gesetzes waren ja nur ein Schattenbild auf das einmalige Opfer des Herrn am Kreuz. Und deshalb gibt es im Zeitalter der Gemeinde keinen Tempel mehr aus Stein. Und wir brauchen auch keinen. Den Juden ist es seit 2000 Jahren nicht möglich, wieder einen Tempel aus Stein zu errichten. Warum? Gott will das auch nicht. Sie brauchen keinen. Im tausendjährigen Reich wird es wieder einen gesegneten Tempel aus Stein geben. Das wird ein neues Heilszeitalter sein. Es wird zwar vorher nochmal ein Tempel aus Stein gebaut werden, der wird aber nicht unter dem Segen Gottes stehen, davon aber mehr. Ich glaube, nächste Woche kommt das in der Predigtreihe dran. Aber jetzt im Zeitalter der Gnade möchte Gott, dass wir das Opfer seines Sohnes am Kreuz annehmen und nicht irgendwelche Tieropfer bringen. Ja, es wird irgendwann wieder einen Tempel aus Stein geben, aber erst wenn die Gemeinde entrückt ist, dann erst lesen wir wieder in der Bibel von Prophetien eines Tempels aus Stein. Aber wie gesagt, davon mehr, wenn wir in dieser Predigtreihe über den Tempel der großen Drangsal sprechen werden und dann über den Tempel des tausendjährigen Reiches. Dann haben wir bei Haggai gelesen, dass der Tempel in Jerusalem der Aufbewahrungsort der Heiligen Schrift war. Die Heilige Schrift sollte im Tempel im Mittelpunkt stehen. Haggai 2, Vers 5 haben wir es gelesen. So wie der Tempel aus Stein der Aufbewahrungsort der Heiligen Schrift war, so soll auch die Gemeinde als Tempel Gottes das Wort Gottes unverfälscht bewahren. Und das haben wir auch als Gebot im Neuen Testament ausdrücklich geschrieben. Kolosser 3, Vers 16. Da gibt Paulus an die Gemeinde folgendes Gebot heraus: Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Also, das Wort des Christus soll reichlich in uns wohnen und gelehrt und ermahnt werden. Das Wort Gottes soll in der Gemeinde im Mittelpunkt stehen. Und wenn die Gemeinde sich versammelt, dann muss das Wort Gottes gelehrt werden. Das unverfälschte Wort Gottes. Ohne etwas wegzulassen und ohne etwas hinzuzufügen. Und auch, wie Paulus hier schreibt, das Liedgut der Gemeinde soll im Einklang mit Gottes Wort sein. Auch darauf muss die Gemeinde achten. Dieses Aufbewahren des Wortes hat nicht nur mit der Weitergabe des Bibeltextes von Generation zu Generation zu tun, sondern auch mit dem Weitergeben der gesunden biblischen Lehre und dem Anwenden dieses Wortes auf das tagtägliche Leben. Die Gemeinde hat die Aufgabe, das komplette Wort Gottes zu bewahren und zu lehren. Sie darf dem Wort nichts hinzufügen und sie darf nichts weglassen. Der ganze Ratschluss Gottes muss in einer bibeltreuen Gemeinde gelehrt werden. Das Wort Gottes soll aber nicht nur in der Gemeinde im Mittelpunkt stehen, sondern auch bei einzelnen Gläubigen, die Gottes Tempel sind. 1. Korinther 6 haben wir vorhin gelesen, jeder einzelne Gläubige ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das Wort Gottes soll auch in den einzelnen Gläubigen wohnen. Und deswegen sollte es jedem Christen ein wichtiges Anliegen sein, über eine möglichst gute Bibelkenntnis zu verfügen. Das sollte unser Ehrgeiz sein. Das Wort Gottes soll doch reichlich in uns wohnen. Dann müssen wir es auch kennen, dann müssen wir es lesen. Und deswegen hat nie jemand zu viel Bibelkenntnis. Das habe ich noch nie gehört, dass sich jemand zu gut in der Bibel auskennen würde. Ja, wir sollen motiviert sein, aus der Bibel unser Leben lang zu lernen. Das lernen wir natürlich, wenn wir uns hier sonntags versammeln. Das lernen wir in der Bibelstunde. Aber es ist auch nicht schlecht, wenn man zu Hause auch mal in die Bibel reinschaut oder ein gutes biblisches Buch liest, was das Wort gut erklärt, wie zum Beispiel der Tempel, der Messias im Tempel und viele, tausende andere auch. Deswegen lesen wir in 1. Johannes 2, Vers 14 folgende Aufforderung des Apostels. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt. Übrigens, das gilt nicht nur für die jungen Männer, ja. Es gilt auch für die jungen Frauen und für die älteren Männer und die älteren Frauen, dass das Wort Gottes in uns bleiben soll, ja, und ihr den Bösen überwunden habt. Unser großes Vorbild ist dabei der Herr Jesus Christus. In einem der vielen messianischen Psalmen hört man prophetisch die Stimme des Messias, Psalm 40, 8 und 9. Im Psalm 40 spricht der Messias durch den Psalm und er kündigt sein Kommen an. Hören wir mal genau hin. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben. Was heißt das? Das Kommen des Messias ist in der Buchrolle schon angekündigt. Was ist die Buchrolle? Das ist das Alte Testament. Man hat ja damals keine Bücher in dieser Form gehabt, keine Bibeln, wie wir sie heute kennen, als gebundenes Buch, sondern man hat diese Rollen gehabt, die man auseinander, habt ihr schon gesehen, im Jüdischen Museum in Berlin haben wir das gesehen und woanders auch. Man hat diese Buchrollen gehabt und in dieser Buchrolle, wo das Alte Testament drin steht, ist das Kommen des Messias ja fast auf allen Seiten angekündigt. Ja, und der Messias sagt nun prophetisch im Psalm 40, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben. Warum kommt er und was tut er, wenn er kommt? Vers 9, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Das soll uns Vorbild sein. Als der Messias gekommen ist, hat er den Willen Gottes vollkommen getan. Er war Gott gehorsam zu 100% und er war der einzige Mensch, der das mosaische Gesetz erfüllt hat. Und damit war es erfüllt. Es hat einen Menschen gegeben, der hat es komplett gehalten. Damit war es erfüllt. Jetzt konnte das Zeitalter der Gnade beginnen durch sein Opfer am Kreuz. Und so wie der Messias bestrebt war, das den Willen Gottes zu tun, so sollen wir das auch bestrebt sein und sein Gesetz in unserem Herzen haben. Dazu müssen wir sein Gesetz kennen, wir müssen es in der Bibel lesen. Auch wir sollen bestrebt sein, Gottes Willen zu tun und sein Gesetz in unserem Herzen zu haben. Ich brauche hier, glaube ich, nicht lange erklären, dass für die Gemeinde nicht das mosaische Gesetz gilt, sondern das Gesetz des Christus. Ich glaube, das Thema ist durch bei uns. Übrigens wurde nicht nur im Tempel in Jerusalem das Wort Gottes treu aufbewahrt, sondern, und das wundert uns jetzt nicht mehr, auch im himmlischen Tempel. Das ursprüngliche Vorbild für die Heilige Schrift im irdischen Tempel bzw. in der Gemeinde ist das himmlische Heiligtum. Das bezeugt uns Psalm 119, Vers 89, dass das Wort Gottes ursprünglich aus dem Himmel kommt und im himmlischen Tempel auch aufbewahrt wird. Psalm 119, Vers 89 steht, auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmel. Das Wort Gottes befindet sich also auch im himmlischen Tempel und wie auch immer das Wort in irgendwelchen fragwürdigen Bibelausgaben verfälscht werden mag. Im himmlischen Tempel kommt kein liberaler Bibelverdreher ran, um Gottes Wort zu verfälschen. Auf der Erde geschieht das leider, aber im himmlischen Tempel wird das Wort original aufbewahrt und da kommt niemand ran, um es zu verfälschen und eine Volksbibel oder irgend sowas daraus zu machen. Jetzt schauen wir uns zum Schluss noch einige Prophetien des Herrn Jesus an über den Untergang des neuen Tempels. Die Propheten des Alten Testamentes hatten es klar vorausgesagt, der Messias sollte dereinst zum Tempel kommen. Doch wie würde der verheißene Erlöser dort aufgenommen werden? Mit dem Erscheinen Jesu trat der jüdische Tempel in eine, nenne ich mal, höchst kritische Phase ein. Denn ausgerechnet dort erlebte der Gesalbte Gottes von Seiten der Führerschaft Israels massive Ablehnung. Aber dies besiegelte jedoch das Schicksal des herrlichen Tempels, diese Ablehnung. Als Prophet hatte Jesus Christus den Untergang des Tempels und seines Tempelgottesdienstes und Opferdienstes mitsamt der Stadt Jerusalem Jahrzehnte im Voraus angekündigt. Also exakt 38 Jahre vorher hat er es angekündigt. In Verbindung mit den Ausführungen über den triumphalen Einzug des Messias an Palmsonntag, also wenige Tage vor der Kreuzigung, berichtet Lukas 19, 41 bis 44. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie. Da ist er übrigens vom Ölberg gekommen. Er kam hinten vom Toten Meer hoch, von Jericho, von der judäischen Wüste. Und wenn man von Jericho hochkommt, dann zumindest die alte Straße führte über den Ölberg. Heute gibt es eine Autobahn, die außen rum führt. Aber damals zur Zeit Jesu kam er über den Ölberg. Und dann, wenn man über die Kuppe, die Spitze des Ölbergs kommt, sieht man dann die Stadt Jerusalem vor sich liegen und den Tempelberg in der Mitte. Man hat von keiner Stelle, außer aus dem Flugzeug, eine so gute Übersicht über den Tempelberg wie vom Ölberg. Und da stand der Herr Jesus nun, wo heute die Kirche Dominus Flevit steht, diese Tränenkirche, diese Tropfenkirche. Da stand er und da hat sich das abgespielt, was ich hier gerade vorlese, Vers 42. Und er sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Er spricht dir von der Ablehnung, dass Israel den Messias ablehnt. Vers 43. Jetzt kündigt er die Folgen an dieser Ablehnung des Messias. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Genau das ist geschehen, als die Römer 38 Jahre später Jerusalem belagert haben. Und dann haben sie einen Wall im Norden aufgeschüttet, weil da die Stadtmauer am niedrigsten war, damit sie in die Stadt eindringen konnten, und haben die Stadt erobert und Stadt und Tempel zerstört. Sie haben ringsum einen Belagerungswall gemacht und sind dann eingedrungen, haben die Stadt ringsum eingeschlossen, von allen Seiten bedrängt, wie der Herr hier angekündigt hat. Und Vers 44, auch das ist geschehen, und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Übrigens, vom Tempelgebäude ist tatsächlich kein Stein auf dem anderen gelassen worden. Von der Außenmauer stehen noch die Originalsteine, aber vom Tempel selbst blieb kein Stein auf dem anderen. Diese Prophezeiung ist dann eingetroffen. Und nach dieser Prophezeiung, dass der Tempel zerstört werden würde, hat der Herr am Dienstag vor der Kreuzigung, freitags wurde er gekreuzigt, am Dienstag vorher, sagte er auf dem Tempelgelände predigend noch folgende tragische Weissagung. Matthäus 23, 37 bis 39. Wie gesagt, da stand er nicht auf dem Ölberg, sondern direkt auf dem Tempelberg. Er sagte, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. In Israel, speziell in Jerusalem, sind etliche Propheten Gottes getötet worden als Märtyrer in der Zeit des Alten Testamentes. Und Stephanus wurde gesteinigt, aber erst nachdem der Herr dies angekündigt hat. Also er kündigt hier schon prophetisch die Steinigung des Stephanus an, der ja auch ein Prophet war. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus, ihr Lieben, das ist nicht das Wohnhaus. Wenn in Israel gesagt wurde, euer Haus, dann war das der Tempel. Das war das Haus Gottes. Euer Haus, wo ihr immer hinpilgert, sagt er. Siehe, euer Haus, der Tempel also, wird euch verwüstet gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen. Bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Das heißt, der Herr wird nicht mehr gesehen werden, bis die Juden sagen werden, die gläubigen Juden, der gläubige Überrest, der am Ende der Drangsal dann sprechen wird, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Dann erst wird er wieder sichtbar zu sehen sein. Und dann wird er auch nach Jerusalem kommen, wenn sie das sagen werden als Volk. Die darauffolgenden Worte im selben Evangelium unterstreichen das Gesagte. Matthäus 24, 1 und 2. Da geht jetzt Jesus aus dem Tempel heraus. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Wenn du die Gebäude des Tempels im Überblick sehen willst, musst du rausgehen und am besten auf dem Ölberg stehen. Und auf dem Ölberg war auch die Stelle, wo der Herr sich zurückgezogen hat. Am Rande des Ölbergs befindet sich der Garten Gethsemane. Und da hat sich der Herr mit den Jüngern zurückgezogen. Und von dort kann man den Tempel im Überblick sehen, weil er gegenüber liegt. Das Kidron-Tal liegt dazwischen. Und da müssen sich der Herr und die Jünger nun befunden haben bei dieser Bibelstelle. Und jetzt zeigen sie ihm, guck mal hier, der Tempel. Und dann hat man ja dann auch vom Ölberg links die königliche Säulenhalle gesehen. Ein großartiger Prachtbau, unabhängig vom Tempel allein. Das war schon ein Prachtbau. Dann der salomonische Säulengang, die Priesterwohnungen um den Tempel herum. Das zeigen sie nun dem Herrn. Und dann sagt Jesus in Vers 2, Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Genau so ist es gekommen. Wenn du heute auf dem Ölberg stehst und guckst über das Tempelgelände, siehst du keinen einzigen Stein mehr vom Tempel und der königlichen Säulenhalle und dem salomonischen Säulengang und den Priesterwohnungen, nichts. Du siehst nur die beiden Götzentempel, die Felsenmoschee und die Al-Aqsa-Moschee. Vom jüdischen Tempel kein Stein mehr. Die Prophetie hat sich also bis ins Detail erfüllt. Und die Jünger waren über diese Aussagen zutiefst schockiert. Und jetzt wollten sie wissen, wann dieses Ereignis eintreten sollte. Der Herr ging darauf mit ihnen zum Ölberg. Es sind sie wahrscheinlich vom Garten Gethsemane etwas höher gegangen auf den Ölberg. Und vom Ölberg aus hat man, wie gesagt, den besten Überblick über das Tempelgelände. Auf diesem Foto ist das dargestellt. Das ist ein Modell des Tempels. Und diese Straße hier, die soll jetzt den Ölberg symbolisieren. Und jetzt schaust du hinüber und da siehst du hier diesen Prachtbau, die königliche Säulenhalle. Da ist der salomonische Säulengang, den sieht man hier allerdings nicht so gut, hinter der Mauer verdeckt. Der Tempel, die Priesterwohnungen um den Tempel, hier ist die Burg Antonia. Und da schauen sie rüber in dieser Pracht und sagt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben, das haben sie vor sich gesehen. Und jetzt die Jünger völlig erschrocken, ja, wann soll das denn geschehen? Und der Herr erklärt ihnen aus dieser Perspektive viele prophetische Ereignisse, die im Zusammenhang mit der Verwüstung des Heiligtums der Stadt Jerusalem und der Zerstreuung des jüdischen Volkes unter die Völker der Welt standen. Das müsst ihr mal im Zusammenhang lesen. Matthäus 24, 25 ist ganz viel endzeitliche Prophetie, auch in Lukas 21 ist endzeitliche Prophetie, der Bibelstunde kommen wir noch dazu. Markus schreibt davon und auch der Apostel Johannes. Diese Ausführungen verknüpfte der Herr mit wichtigen Belehrungen, auch über seine Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. Was kommt nun nach dem Tempel aus Stein? Auch das hat der Herr prophetisch angekündigt. Bereits zu einem viel früheren Zeitpunkt hat der Herr Jesus der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen klargemacht, dass der Gottesdienst im jüdischen Tempel ein Ende haben würde und von einem neuen ortsunabhängigen Tempel ersetzt werden sollte. Mit diesem neuen Gottesdienst meinte er die christliche Anbetung in der Versammlung der Gemeinde, die ja, wie wir vorhin gehört haben, der Tempel des neuen Heilszeitalters sein würde. Wir lesen das in einer Bibelstelle sehr früh, Johannes Kapitel 4, wo man das gar nicht erwartet, dass dort angekündigt wird, dass der Tempeldienst aufhören wird und ein ortsunabhängige Anbetung geschaffen würde. Der Herr Jesus befand sich zu diesem Zeitpunkt in Samaria. Die Samariter galten den Juden schlimmer als Heiden, weil es Juden waren, die sich mit Heiden vermischt haben. Wir kennen die Rivalität der Juden und der Samariter aus der Bibel. Und ein gläubiger Jude, ein Pharisäer oder Schriftgelehrter, der hat seinen Fuß nach Samaria reingesetzt. Der Jesus ist aber hingegangen. Er ist durch Samaria gezogen und dann hat er diese Frau am Jakobsbrunnen getroffen. Der heißt deswegen Jakobsbrunnen, weil das der Brunnen war, wo der Stammvater Jakob einen Brunnen gegraben hatte. Und da lesen wir mal ab Vers 21, Johannes 4, 21 bis 24. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ausgangspunkt dieser Antwort war die Frage der Frau: Herr, wo ist es richtig anzubeten? Sollen wir in Samaria oder in Jerusalem anbeten? Dazu muss man wissen, Gott hatte angeordnet, dass das Volk Israel nur in Jerusalem anbeten soll und dort opfern soll. Und als es dann die zwei Staaten gegeben hat, als Israel sich getrennt hat in ein Nord- und ein Südreich, war das der Tempelberg im Südreich, in Juda, und im Nordreich Israel hatte man nun keine Anbetungsstätte. Die hätten ja eigentlich auch nach dem mosaischen Gesetz nach Jerusalem pilgern müssen, aber das wollten sie vermeiden. Das war wie die Trennung zwischen Bundesrepublik und DDR. Und in der DDR wollte man alles vermeiden, dass die rüber in den Westen gehen. Und dann hat man in Samaria auf dem Berg Gerizim eine weitere Anbetungsstätte errichtet. Die war aber gegen Gottes Gebot. Gott hat im mosaischen Gesetz gesagt, nur in Jerusalem wird geopfert. Und man hat dann in Samaria diese zweite Anbetungsstätte errichtet. Und die Samariter haben dann auch zur Zeit Jesu dort angebetet. Und das war die Frage der Frau. Und sie fragt nun, wo ist es richtig, dass man anbeten soll? Und dann sagt Jesus zu ihr, Vers 21, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg, das ist der Berg Gerizim in Samaria, wo er gerade war, er war ja in Samaria, noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Damit sagt der Jesus, das ist nicht die gottgemäße Anbetungsstätte, wo ihr jetzt anbetet. Der Gerizim, das ist ein Götzenkult, sondern die Brandopfer, die durften nur in Jerusalem gebracht werden. Das hat auch eine Bedeutung für die Gemeinde. Es gibt nur einen Weg des Heils. Ja, das ist Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg des Heils. Und der Fels Zion bedeutet Jesus Christus. Das Fundament des Tempels, der Eckstein ist Jesus Christus. Und nur da gibt es Heil. Nicht noch in Gerizim und weiß der Kuckuck, wo überall angebetet wird. Deswegen hat Gott gesagt, nur an einem Ort gibt es das Brandopfer. Das heißt, es gibt nur einen Ort, wo Menschen im Zeitalter der Gnade Heil finden, nämlich bei Jesus Christus. Und jetzt sagt der Jesus, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Der Jesus sagt also, der richtige Anbetungsort ist Jerusalem im Zeitalter des Gesetzes. Und das war ja noch im Zeitalter des Gesetzes, als er das gesagt hat. Aber, jetzt geht's weiter. Jetzt kommt jetzt prophetisch. Vers 23, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Die Stunde kommt, das ist die Geburtsstunde der Gemeinde. Sie ist jetzt schon da, der Messias ist da und er weiß, er wird jetzt die Gemeinde gründen durch seinen Opfertod. Und dann werden die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten, denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Auch hier wieder, im Zeitalter der Gnade muss man nicht nach Jerusalem oder sonst wohin pilgern, um Gott anzubeten, sondern im Geist und der Wahrheit. Die Gemeinde, die Gläubigen haben den Heiligen Geist und wo auch immer in der Welt können sie den Vater anbeten. Denn die Gemeinde ist ja der Tempel Gottes. Das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen den Gläubigen im Zeitalter des Gesetzes und den Gläubigen im Zeitalter der Gnade. Das nächste Mal, so Gott will, wollen wir uns beschäftigen, wie es dann weiterging mit Israel ohne Tempel. Der Tempel wurde zerstört und wir befinden uns jetzt im Zeitalter der Gnade. Und ja, da möchte ich dann das nächste Mal weitermachen.